Yeah, erlesene Runde, zu späterer Stunde. Lehn dich zurück, genieß jede Sekunde. Ey, komm schon, setz dich, guck, es ist samtlich. Guck, es ist samt, guck, es ist samtlich. Keine Hektik, das ist der Stammtisch. Ey, das ist der Stammtisch.
Habe ich die Situation, die ich ja schon einige Zeit eigentlich in meine Wohnung, in der ich wohne, eingezogen bin, aber davor eigentlich immer aus so WG und oder Zwischenmieten-Situationen. Und das heißt, man hat eigentlich nie so einen kompletten Haushalt. Vielleicht auch nicht so genug Tassen oder ganzen Besteckkasten oder sowas. Und ich lebe eigentlich seit 2 Jahren mit nur 4 Gabeln, was ein echtes Problem ist.
Wow.
Mhm. Also es ist halt, ist nicht nett zum Organisieren, ehrlich gesagt. Du brauchst nur einmal Gäste da haben und dann sind deine Gabeln einfach im Geschirrspüler und du musst sie so per Hand abspülen.
Waren bei dir jemals in der Wohnung mehr als 4 Leute?
Es reicht ja, wenn ich am Tag davor eine benutzt habe, dann kommen 2 Leute und dann sind die Gabeln schon weg. Das ist für mich schon ein Problem.
Dann heißt es Arbeiten an der Spüle.
Typische Hip-Hop-Journalisten-Probleme.
Und ich hasse diese Scheiße. Und ich bin aber auch ein faules Stück. Ansonsten wäre ich ja einfach mal in den Store gegangen und hätte mir halt 6 neue Gabeln geholt oder sowas, um das aufzufüllen. Und dann habe ich mich endlich letzten Monat durchgerungen, diese Aufgabe. Kennt ihr das, wenn man so unwichtige Aufgaben, die eigentlich nur so 5 Minuten dauern, aber man schiebt die halt trotzdem so 2 Monate vor sich her?
Ja.
Und dann habe ich es gemacht, habe jetzt wie ein Trottel bei Amazon geguckt, weil
ab jetzt wird's schlimm.
Es war das Nächste, was ich einfach am Handy hatte. Ich war einfach, wir nehmen das einfach so hin. Ich werde mich dafür nicht rechtfertigen, ich lasse mich dafür aber auch nicht grillen. Und dann sehen natürlich alle Gabeln gleich aus. Alle sehen auch fake aus, weil es werden halt keine echten Gabeln mehr abfotografiert auf irgendwelchen Produktbildern. Die werden halt einfach mit KI erstellt. Und es ist einfach eine silberne Gabel. Du kannst eigentlich anhand der Produkte überhaupt nichts unterscheiden. Das heißt, du musst halt in die Reviews reingehen, um zu sehen, ob das legit ist.
Und auch einfach, da kannst du dich ja nicht wirklich drauf verlassen.
Ja, aber man kann halt anhand der Qualität und anhand der Wortlaute der Reviews sehen, was geht. Und ich war an dem Punkt raus, wo, also ich habe wirklich, es war die erste Gabelseite, die ich geöffnet habe, die erste Review und dann eigentlich eine fantastische Überschrift, auch schöne große Gabeln, wo eigentlich erst so mein Herz aufgegangen ist und einfach so, ja, ich habe diese Gabeln bestellt, um meinen 3 Seniorenkatzen das Futter zu zerdrücken. Der Abstand der Zinken ist optimal, Qualität, Preis-Leistung, okay.
Ja.
Und ich war noch nie schneller weg von der Gabelseite, ich habe sie nicht gekauft.
Warum?
Dicker, wenn ich mit denen esse, müsste ich die ganze Zeit an das Futter der Seniorenkatzen denken. Das ist abartig.
Tatsächlich eine ganz, ganz wichtiger Einsatzbereich für meine Gabeln zu Hause. Allerdings nehme ich da immer die Kuchengabeln, um das Futter schön klein zu drücken.
Ich werde nie wieder Kuchen essen können bei dir.
Ich habe mir auch überlegt, finde ich das ekelhaft, dass ich das theoretisch mit Gabeln mache, die ich dann später auch noch zum Essen verwende. Aber es ist komplett egal. Du machst es alles gut sauber danach und dieses Futter.
Das würde ich mir auch einreden, wenn ich meine Katzen damit füttern würde.
Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, dass ich mir so viel Mühe gebe.
Warum muss denn die Katze, also
guck mal,
also eine Katze, möchte, die das Brocken schön nicht selber essen kann, ist sowieso schon auf verlorenem Pfosten.
Das ist nämlich die Liebe zum Detail, die dir dann vielleicht manchmal fehlt. Ich mache das alles schön klein. Das wird zu so einem kleinen Häufchen genau in der Mitte auch dann von dem Napf dann so geformt, damit sie gut essen kann, damit nicht so im Rand hängen bleibt und sowas alles. Das ist eine gewisse Liebe, die da jeden Tag von mir reinfließt.
Würdet ihr im Zweifelsfall Katzenfutter essen für, sagen wir, 50 Euro?
Es gibt in den...
Nee, dann würde ich lieber auf Wolfsburg wetten.
Uff. Es gibt in den Unweiten des Internets ein Musikvideo, in dem ich mit dabei bin und in dem mein musikalischer Partner Hundefutter isst.
Ha, aber so Trockenfutter oder nass?
Nee, Nassfutter.
Ich glaube, das habe ich sogar mal gesehen.
Auf Toast.
Oh, bäh. Hat er geschluckt? Also,
nein, er hat gespuckt.
Nein. Gut. Gut für ihn.
Ja, denke ich auch. Wobei, ey,
wenn man da jetzt zur falschen Stelle erst reinhört, dann weiß man auch nicht, worüber man redet.
Und damit herzlich willkommen in Folge 121 vom Raps am Tisch. Alter. Wir sind zurück in der, also, originalsten Besetzung, die wir euch bieten können. Welcome back, Torben.
So ist es. Hallo, ich freue mich, wieder da zu sein. Gut, dass wir mit wichtigen Hip-Hop-Themen gestartet sind. Ah, ich habe euch vermisst und es war trotzdem aber auch sehr schön, wie ein Fan dann immer in die Folgen reinzuhören und gerade die Kategorien sich auch reinzuziehen. Ein Traum.
Und wir waren auch noch zu dritt auf Konzert gestern.
Stimmt.
damit können wir vielleicht kurz reinstarten, um euch unsere kleinen Impressions zu geben von Joey Valens and Bray.
Ich habe mich auf eine seltsame Art und Weise jugendlich gefühlt.
Ja, die auch. Also das ist ja deren Konzept irgendwie. Das war wirklich sehr spannend.
Wirklich, also mir hat eigentlich nur noch das Dubstep-Pokémon-Thema-Cover irgendwie gefehlt.
Echt?
Ja, das wäre auch noch gut gewesen. So viele Pokémon- und Dragon Ball-Anleihen, die auch immer wieder in ihren Texten und sowas drin haben, hätte das auch noch total gut gepasst. Und der Hype-DJ am Anfang.
Und zum Warm-Up-Set hätte es auch auf jeden Fall gepasst. Das war, wenn ihr deren Konzerte nicht mitgenommen habt, es ist ein amerikanisches Hip-Hop-Duo, das wir hier auf jeden Fall auch schon besprochen haben.
Yes.
Und es war wirklich eine Crowd, die, glaube ich, von halt so mit 30 bis vielleicht gerade so Anfang 40 oder sowas ging. Also ungefähr. Und
schon auch, da waren mehr junge Leute da auch.
Nee, genau, also auf der einen Seite quasi und aber auf der anderen halt so Youngins von 16 bis 22 irgendwie, die irgendwie gleichermaßen gefeiert haben, was für Sounds da von der Bühne runtergefeuert wurden. Das fand ich extrem spannend, dieses, also für die einen eher nostalgische Feeling und für die anderen so ein Zurückgreifen in eine Zeit, die sie gar nicht richtig aktiv miterlebt haben, Feeling, nämlich Anfang der Nullerjahre.
Das fand ich auch eigentlich beeindruckend, dass es eigentlich für mich kein Hip-Hop-Publikum war, sondern es war eher ein Punk-Publikum. Und das hat man auch daran gemerkt, was ich auch sehr, sehr, sehr gemocht habe. Sie haben halt einfach einen Coversong gespielt, der mir nicht bekannt war, aber David als alter Gitarrenmusik-Fan.
Das ist auch ein sehr bekannter Song tatsächlich. Den würde ich auch als allererstes jetzt auf unsere Playlist draufhauen, weil ich habe ihn gestern nach zwei Bieren noch schnell auf die Playlist draufgeschmissen von Emil and the Sniffers, der Song Security. Eine sehr gute australische Punkband mit einer fantastischen Frontsängerin. Wenn man das nicht kennt, gönnt euch.
So, ich als Männer-Hip-Hop-Podcaster kannte das nicht. Aber ich hatte das Gefühl, als das gespielt wurde, da war vorne, also es war sowieso sehr viel Bewegung die ganze Zeit, aber da war am meisten Action einfach auch.
Ja,
spricht halt eben für dieses Publikum, wie ich es eingeschätzt habe.
Ja, absoluter Check. Und spricht ja auch für den sehr weiten Musikgeschmack von Joey Valens und Bray, die irgendwie Sonnenscheiß hören und sicherlich ja trotzdem total Hip-Hop sozialisiert auch sind, neben diversen Bands, die sie wahrscheinlich früher gehört haben. Das schiebt schon. Aber ja, Bewegung, ein wichtiger Teil dieses Konzerts. Erst recht in der Huxley's Location. Also, wenn ihr eure Tiefmuskulatur mal so richtig durchschütteln und durchmassieren lassen wollt, ohne echten Körperkontakt, dann einfach auf diesen Boden da stellen und abwarten, was passiert. Diverse Schwingungen auf jeden Fall.
Oh ja.
Das war heftig.
Jederzeit kann der Boden durchbrechen, gefühlt.
Aber er hat es bisher noch nie gemacht.
Mhm. Nee, nur wegen Reizgas gesperrt.
Ja.
Das war doch da, oder, David?
Ja.
Das war bei was nochmal?
Bei JPEG Mafia.
Crazy.
Über dessen neues Album wir in dieser Folge nicht reden werden.
Das stimmt.
Huh.
Glück gehabt, hä?
Glück gehabt.
Nee, aber ganz ehrlich.
Was war für euch so das wichtigste Release diesen Monat bisher?
Ich bin schon in der Elternzeit noch relativ musiklos unterwegs, merke ich so. Beziehungsweise das, was mich musikalisch sehr erfüllt, sind die gesamten freegestylten Kinderlieder und so Zeug, was ich da halt die ganze Zeit mit meiner Tochter jetzt zusammen mache. Aber was ich vielleicht am ehesten dann noch intensiver gehört habe, ist das Cy Rashard Album.
Okay. Und kannst du empfehlen?
Ja, schon. Gerade auch, wenn du es nur so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen willst, kann es schon sehr vibey und sehr entspannt sein. Und trotzdem aber auch ein paar sehr spannende Texte, sehr spannende Inhalte, wo er sich wieder sehr wild um sich selbst und seinen Konsum und sowas alles dreht. Ja, also der Typ ist weiterhin in sehr wilden Sphären unterwegs.
Ja, okay, ich bin jetzt nur so rein in diese drei Songs, die du auf die Playlist bei der zur Vorbereitung drauf gehauen hattest. Und dachte aber auch, ich habe das eigentlich alles schon so ein bisschen gehört.
Ja, genau. Es ist jetzt keine Neuerfindung von sich selbst, sondern es ist weiterhin das, wofür ihn, glaube ich, viele Leute auch lieben, und was so ein bisschen jazzig auch manchmal um die Ecke kommen kann, so ein bisschen verschwurbelt, so ein bisschen dreamy irgendwie. Ja, und deswegen, es ist auch kein krasser Meilenstein so. Du kannst es halt auch wirklich easy im Hintergrund so ein bisschen laufen lassen. Und trotzdem gab es so einen oder anderen Song, also zum Beispiel Do I Look High, ist ein Song, der auch so ganz versatzstückmäßig so geschrieben ist und gleichzeitig so ein paar sehr klare Aussagen hat, wo es irgendwie darum geht, oh Mann, und ich will auch irgendwie als Vater ein bisschen anders noch sein und ich möchte gerne mehr nüchterner sein, aber beim letzten Mal, als ich gesagt habe, dass ich nüchtern bin, habe ich dich angelogen, so in der Art und Weise und ne, so ein bisschen den Konsum halt kritisch auch betrachtet. Und ich glaube, direkt danach der Song kommt rein mit, aber ich werde dieses High nie aufgeben. Also irgendwie
absolute, auch zerrissen. Absolute Red Flag, wenn du das schon so erzählst. Leute, die sich so positionieren.
Aha, ja.
Aber no hate.
Na, halt auch ein zerrissener, glaube ich. Ein sehr zerrissener Mensch. Und Konsum heißt bei ihm ja nicht nur Drogen, sondern er hat ja auch voll so die Geschichte mit Sex und Sexsucht. Ja, nicht Sexsucht unbedingt, aber halt ja viele toxische Beziehungen auch irgendwie eingehen. Dann ist ja teilweise seine Sexualität gegen seinen Willen auch ausgebreitet worden und so.
Ja.
Ja. Also It's Been Awful heißt das Album und ich glaube, so war teilweise das Leben von diesem Typen auch einfach und daraus macht er Musik.
Ja, okay, checker. Okay, ich habe irgendwie Albumtitel nicht auf Schirm gehabt, weil also mit dem Spin, die anderen Alben, die er davor jetzt in den letzten Jahren irgendwie rausgehauen hat, hatten ja schon trotzdem einen anderen Spin, auch wenn er da irgendwie kritisch mit sich ins Gericht gegangen ist, hatte ich das Gefühl, das waren trotzdem eher so Lebemann-Alben eigentlich.
Mhm.
Also amerikanische Lebemann halt.
Ja. Ja, hat das aber auch auf jeden Fall das Album.
Ja, okay. Ich werde noch auschecken, auf jeden Fall.
Was denn bei dir da?
Es gab kein wichtiges Release im letzten Monat. Die EP, das Mixtape von Dietrich, würde ich sagen, aber
oh, ja.
Keine Ahnung, Alter.
Okay, crazy. Ja, ich hätte gedacht, dass wir, also ich meine, du hast dich ja auch schon im Vorab reichlich über das neue Audio 88 in dessen Album positioniert und ich hätte gedacht, dass du vielleicht auch tatsächlich über den kulturellen Einfluss vom Ikimel-Album sprechen würdest und das interessant findest.
Jetzt hast du mir so zwei Knochen hingeworfen und ich gehe ein auf. Oh, links, rechts. Mm. Das Ikimel-Album, also ist mir persönlich einfach egal, weil wir haben den Ikimel-Diskurs, finde ich, schon komplett durchgespielt. Also ich finde, das Album bringt neue Musik und ist cool und nice für Ikimel und für ihre Fans.
Ja.
Und das kann man feiern. Aber ich finde, ehrlich gesagt, alle Themen, die jetzt besprochen werden, so in Bezug auf sie und ihre Musik und was sie damit macht und auslöst, haben wir doch alles im letzten halben Jahr schon x-fach durchgekaut. Also sowohl wir hier ein bisschen als auch die deutsche Gesellschaft als solche.
Leider.
Die Politiker im Bundestag, ja. Alle haben sich schon positioniert.
Ja. Ja, ja gut, aber es gibt ja nochmal so Nebenstories irgendwie auch, die ich da irgendwie relevant finde, weil ich finde
es halt
musikalisch, ich glaube, das hab ich wirklich schon gesagt, sind so ein bisschen hip-hoppigere Sachen drauf, teilweise, die ich auch sehr gut finde, die sind schon vorab auf unserer Rapstand-Playlist gewesen. Danach fand ich tatsächlich, waren nicht meine Highlight-Songs drauf, die jetzt noch neu rausgekommen sind, aber trotzdem ein gutes Album. Dann gibt's irgendwie, was ich auch stark finde, dass sie sich auch einfach hinstellt und sich quasi zu einer politischen Partei bekennt.
Oh, hat sie gemacht? Ich habe das Album jetzt noch nicht in Gänze gehört.
Naja, hat sie nicht auf dem Album gemacht, aber sie ist am 1. Mai bei der Linken aufgetreten.
Ach ja, okay, ja.
Ja gut, das ist schon, also
ja.
Mehr Positionierung gibt's jetzt auch nicht und sollte es auch nicht sein, also finde ich ja noch ein bisschen. Also, sie muss ja nicht für eine Steuerreform eintreten oder so. Wobei.
Wäre auch ein guter Song.
Das ist eigentlich mehr eine Schlagzeile, die würde ich gerne dieses Jahr gerne noch lesen. Das ist das eine. Und das habe ich jetzt irgendwie vor zwei Tagen gesehen. Sie macht jetzt irgendwie Festival-Season geht los. Und sie hat ein Open Air gespielt, wo sie quasi vorab quasi in so einem Handy-Video-Format so einen Zusammenschnitt von Artists haben, die quasi so auf Mama Iggy-Referenz gehen. Und es ist irgendwie so ein bisschen unklar geblieben, ob das als Diss gemeint ist und aka so einen, hey, die haben quasi meinen Style geklaut und springen auf meine Erfolgsschiene auf. Oder ob es quasi eine Hommage ist, die hat sich jetzt irgendwie selber in so einem Videopodcast von irgendwem geäußert und gemeint, nee, das meint sie als Hommage. Das haben aber die Leute, die da im Videoform genannt werden, irgendwie zum Beispiel Maribu, 6,90 €, Vicky und so weiter und so fort. Also gerade bei Vicky habe ich einen Kommentar gesehen, dass sie das irgendwie peinlich findet und es nicht checkt. Und Ikimel sagt aber irgendwie, ja, ach, sie findet das eigentlich gut, aber sie kennt auch die Hälfte der Künstler, die da im Video vorkommen, nicht, was Raum zur Interpretation lässt. Ich weiß, habt ihr das mitbekommen?
Aber am Rand verfolgt. Ich finde eigentlich, ist ein schlauer Move. Ich glaube, es war auch auf dem NDR Sputnik, also in meiner Heimat Sachsen-Anhalt, ein Festival, was ich früher schon gehasst habe, auf jeden Fall. Also No Hate gegen Leute, die da, weder die da auftreten, noch die da halt hinfahren und feiern, die so eine gute Zeit haben. Es ist so ein richtiges, ich habe es jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht verfolgt, aber so ein richtiges halt so jugendlichen Festival, also halt schon so die Schülis, die gerade Abschluss gemacht haben und noch in den letzten Stufen sind mäßig, plus maximal so.
Ist das die for hängt, free?
Die hängen, bitte?
Ist das for free?
Nee. Okay. Das ist schon das Bezahlen. Und halt noch so die halt Bachelor-Studenten, die halt noch auf dem Grind sind und dann halt alles aus dem deutschen Mainstream, was du dir vorstellen kannst. Was aber halt auch
MDR Sputnik im Radio läuft halt.
Ja, voll. Also, ja, war ist schon so ein kleines Hassfestival früher gewesen, aber ja.
Mhm. Ich habe es gefragt, weil früher gab es bei mir im Radiosendegebiet immer so ein Schools Out Radiosenderfestival, wo dann auch teilweise echt gute Sachen aufgetreten sind. Also ich bin da damals hingegangen, da war ich dann so 17 oder so und da ist dann Bounce Out aufgetreten. Ich dachte, das kann nicht sein, dass die umsonst auftreten. Das ist voll die krasse Band.
Heftig.
Ja. Wisst ihr, wer Bounce Out ist?
Nope. Gib was für Kontext.
Das ist das Nebenbandprojekt gewesen von Denver, von Seed.
Ja.
Das war nicht vom Vibe her oder gar nicht. Also, ich war natürlich wieder der Einzige, der das gecheckt hat oder wenige. Alle sind dann wahrscheinlich gekommen danach wegen random Deutsch-Pop-Band oder so.
Ich habe den Namen auch gerade nicht richtig verstanden. Ich habe gerade gedacht, die Band heißt Bauzaun.
Oh, gute Idee für einen neuen Bandnamen allerdings. Bauzaun.
Deutsche Zoe Valence and Brave.
Das geht hart. Das könnte auch im Ausland gut funktionieren, weil es phonetisch und vom Schrift schon sehr ähnlich zu Bauhaus auch. Und das kennen halt alle. Mm. Also, alle educated people so. Bauzaun. Mm. Ich werde heute noch Patent anmelden.
Die avantgardistische Deutsch-Rock, Deutsch-Punk-Band, die dann irgendwie, die dann Vorband sind von JPEG-Mafia. da sehe ich es schon. Ja, sehr stark.
Ja, da sehe ich mich.
Okay, gut. Dann den zweiten Knochen, den ich hingeworfen habe. Audio 88 Jessen. Ich glaube, wir hatten hier schon mal drüber gesprochen. Wir hatten diesen Komm ran-Track mal irgendwie vor 2 Wochen, als der vorab rausgekommen ist, weil ich den eigentlich stark fand. Und ich glaube, du hast original damit gesagt, das bereden wir alles, wenn das Album da ist. Jetzt ist das Album da und rede.
Ja, ne? Ja, also genau. Das Album ist ja eigentlich schon seit 2 Monaten oder so draußen auf Vinyl. Für die Hardcore-Fans auch in diversen Pressungen. Also das feiere ich, da möchte ich einsteigen, grundsätzlich eigentlich an Audio 88 und Jessin, dass sie, also sind ja schon so Deutschrap-Untergrund-Helden, würde ich sagen, also stabile Vertreter ihrer Art, die es einfach geschafft haben, mit ihrem normalen Musiklabel einfach so independent zu sein, wie es, glaube ich, wirklich sehr wenige Artists sind, die eine ernstzunehmend große Fanbase haben, was die auf jeden Fall haben, siehe die Touren und Städte, die sie weiterhin gut ausverkaufen und eben diese ganzen Vinylauflagen, die halt in den letzten Monaten, also glaube ich bis so gut zur letzten Dings einfach alle weggekauft wurden, damit die Leute halt schon 2 Monate dieses Album vorher hören konnten. Das feiere ich und das finde ich gut und ich finde es auch extrem schlau, wie sie das spielen und also sehr gekonnt und überzeugend. Ja, und jetzt ist das Album rausgekommen im Mai. Und mein Fazit dazu ist eigentlich, dass die Singles so gut ausgewählt waren, dass ich wirklich dachte, dieses Album wird viel besser, als es eigentlich ist, weil es ist mir im Endeffekt ziemlich egal gewesen, als ich dann gehört habe. Und ich fand es total, also an vielen Stellen beliebig. Es gibt ein paar Standout-Songs, die sind halt einfach sehr gut, aber ich finde, die hat man eigentlich alle schon davor hören können. Mhm. Ja, und so ist es ein bisschen. Also, ja, die Skillschere von wer überzeugt mich wie zwischen Audio und Jessin geht ähnlich wie die Kluft und die Schere zwischen Arm und Reich weiterhin auseinander.
Ja, gut, ja. Aber also ich finde trotzdem auch irgendwie nochmal die Beobachtung so, dass so ein Audio 88 Jessin Release, weil ich schon weiß, wen du meinst und ich glaube unsere HörerInnen auch, sehe ich auch so, aber ich finde dann Audio 88 dann trotzdem stärker, wenn er... Oder?
Ach so, wissen, wen ich meine mit wer der bessere ist. Ja. Ach so, sorry, ja, ich dachte, ja, ich, also Audio rappt die viel besseren Parts und die viel überzeugenderen Parts. Ich wollte es gar nicht so wahrgelassen. Ich dachte, es war klar.
Ja, ich dachte auch, dass es klar war.
Deswegen. Ja, genau.
Aber
ja.
Ich finde es dann trotzdem auch immer stärker, irgendwie ein Release von den beiden zu hören, als ein Audio 88 Solo-Release, weil da macht die Kombination dann doch, wo dann Jessin mit seiner irgendeine Hook singt, immer besser, als wenn Audio 88 eigens allein formuliert. Oder
performt.
Ja. Ja. Ich glaube, ich bin dem einfach extrem überdrüssig geworden, dass Justin so Hooks singt. Das passiert aber sehr häufig auf dem Album. Also ich gebe dir das auch, dass es so eine Rapper-Character-Trait-Eigenschaft ist, die er schon mitbringt, die Audio eigentlich nicht wirklich transportieren kann. Aber ich würde halt auf das Element eigentlich grundsätzlich gerne häufiger verzichten. Mhm. Aber klar, wenn es reinkommt, das ist schon eher sein Metier. Bin ich voll bei dir, aber mich holt's einfach nicht mehr ab. Und er hat es jetzt auch schon lange genug irgendwie gemacht.
Ja. So eine Beobachtung, die mir auch gefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht einfach ein, zwei Releases davor schon verpasst habe, aber das Standout-Album von den beiden ist, glaube ich, für uns alle weiterhin Normaler Samt und vielleicht auch noch Halleluja danach. Und damals waren sie halt noch die Normalsten. Und auf diesem Album fällt mir einfach massiv einfach auf, dass die einfach die ganze Zeit von sich behaupten, oh, wir sind einfach die Besten. Und
Team,
da fällt mindestens...
Team abgehoben.
Da fällt mindestens ein Ironie-Layer halt irgendwie weg, der davor noch da war, weil normal sein war das cool dann in dem Moment. Und jetzt ist es einfach noch, ja, wir sind die Besten. Und dann ist mindestens ein Ironie-Layer weg, naja. Und da habe ich irgendwie auch gedacht so, ja, das ist dann teilweise auf dem Niveau, wo ich 2015 mit Deluxe rappen hören habe. So, weißt du?
Leo.
Da war inhaltlich auch nicht dann mehr geboten. Das ist natürlich, da wird natürlich trotzdem weiterhin inhaltlich noch deutlich mehr geboten. Aber so Momente, wo ich dann auch drüber nachdenke, vor allem weil halt eben auch die Beats so ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass man auch versucht, so eine KIZ-Richtung zu gehen von den Beats. Tatsächlich, und diese alten organischen Produktionen, die dann halt Normaler Samt auch unter anderem stark gemacht haben und das halt immer mehr in so eine Richtung entwickelt wurde, soll vielleicht dann auch einfach live besser performen und die Crowd animiert werden, kann ich mir schon vorstellen, aber es stört mich auch nicht, aber die alten Sachen mit diesem organischen Sound fand ich schon stärker.
Die ja live auch funktionieren, also von daher.
Ah, ja, aber anders, so, da ist, du hast halt nicht die... Korrigier mich, also ich meiner Wahrnehmung nach, wie ich das von damals in Erinnerung habe, waren Audio 88 Jensen-Konzerte jetzt nicht die Konzerte, wo jetzt viel Crowd-Energie, Moshpit und sowas war, sondern es war schon eine gute Energie, es war ein gutes Konzert, es war halt ein, ich sag mal so, tendenziell eher normales Hip-Hop-Konzert.
Ich glaube, das hat sich zwischendurch aber auch schon aufgelöst gehabt, so Richtung, also Richtung knapp vor Pandemie und alles, was dann, als es wieder losging, danach kam, ja, aber ja, zwischendurch gab es ja auch die eine oder andere Drunken Masters Produktion, da wurde ja auch ganz bewusst in die Richtung gegangen. Ja, eben. Da gab es ja so ein bisschen ein Switch. Aber ich bin jetzt nochmal voll hängen geblieben auf diesen, früher war es noch Team Normal, weil, also ich check auch, warum die ein gewisses Ironie-Layer weglassen, wenn sie sagen, wir sind halt die Besten, weil die ja auch wollen, dass man es ein bisschen ernst nimmt, weil die ja auch, dahinter steht ja auch die Aussage, wir sind besser als ihr, und dass sie das ernsthaft, also ernsthaft hinter dieser Message stehen, das verstehe ich auch.
Und das war sollten auch damals auch schon, oder?
Ja, aber es stimmt halt. Also da fehlt halt die gewisse Leichtigkeit irgendwie. Also das nicht, sich selbst nicht mehr so ernst nehmens. Aber vielleicht kannst du das auch einfach nicht mehr machen, wenn du zu ernst deine Kunst und deine Musik machst. Keine Ahnung, Dicker. Aber
möglich.
Also ich fand es auf jeden Fall auch unnötig, und mir ist es auch, also es hört sich auch an wie so eine Art Best-of-Jubiläums-Album, weil sie sich auch so abfeiern für, oh, guck mal, wir haben dann Herrendecke gemacht, oh, wir machen jetzt seit 15 Jahren Musik. Das ist auch schön und nett für euch, aber brauche ich halt nicht hören. Hm. Also wenn ich dieses Gefühl haben will von krass, wie die damals das gemacht haben und wie lange das schon ist, dann höre ich mir die Herrendecke halt nochmal an. Und nicht,
Audio 88 auch mehr oder weniger schon selber noch,
und nicht,
dann
hör
doch lieber noch mal ein besserer Mensch.
Ja, exakt, voll. Und ich sag ja nicht mal, oh, damals, als gar nicht gereimt wurde, da war Audio noch, also, das ist selbst mir zu klischeehaft und so hängen geblieben, aber, also genau, ich brauche aber nicht den Track immer noch zwei Herrengedecke, der jetzt hier auf dem Album irgendwie drauf ist. Ja,
ist auch noch schon alles.
Das flog dann alles über mich, also vieles davon flog halt über mich hinweg.
Du hast aber trotzdem von Standout-Tracks gesprochen, weil ich habe so einen Track, wo man natürlich doch vielleicht, wenn man unseren Podcast hört, an dich denkt.
Ich wollte gerade sagen,
zwei sogar.
Die gewisse Ernsthaftigkeit mündet dann halt darin, dass nochmal ganz scharf geschossen wird in dem Song Time to Die.
Lieben wir. Genau, also dann gehen wir erstmal darauf ein, weil das ist auf jeden Fall so Standout-Track. Also es wird einfach, für alle, die das noch nicht gehört haben, hört doch mal rein, es wird einfach Danger Dan von der Antilopen-Gang massivst beerdigt. Und an der Stelle kann ich nur sagen, in den Farben getrennt, aber in der Sache vereint, in dem Fall zu Audio 88, der wirklich sich nicht zurückgehalten hat, einfach zu name-droppen.
Ja.
Auch der eine andere von der Antilopengang, wo keiner weiß, wie er heißt, wird auch noch, aber auch nur, also das liebe ich ja auch, einfach so jemanden in einem Nebensatz einfach so zu dissen, weil er nicht wichtig genug ist, sich ernsthaft mit ihm auseinanderzusetzen.
Und vor allem auch der Diss ist halt einfach, ich hoffe, die implantierten Haare von wem anders, die jucken dann so richtig.
Was? Also ehrlich gesagt, auf dieser Ebene von dem Typ, der früher freiwillig Glatze gerockt hat, nur um jetzt seine normal wachsenden Haare wieder komplett zur Schau stellen zu können, kommt sowas natürlich auch nochmal besonders giftig, finde ich. Also nicht mal, dass das so wichtig für die Line ist, die würde auch sonst funktionieren, aber ich finde, damit kommt sie nochmal eine Spur gefährlicher rein. Da fand ich auf jeden Fall sehr gut und ich mochte auch sehr, also der ganze Part ist schon relativ feurig, aber der hat doch öfter FDP gewählt, als ich täglich blinzel. manchmal reicht was ganz Harmloses einfach und man muss jetzt nicht die schlimmsten Schimpfwörter finden, um jemanden einfach auch bloßzustellen. Und ich finde, das hat sich dieser Mann auch redlich verdient. Und es ist auch eine gute Analyse dabei, weil er ja auch, glaube ich, davon redet, wie rechts eine Welt sein muss, deren quasi Stiefellecker links sind. Ich muss da auch immer so angestalten wie Nicolas Potter, diesen Journalisten denken, der jetzt heute am Tag der Aufnahme bekannt gegeben hat, von der Taz weggewechselt zum Springer Verlag, zur Premium-Gruppe des Springer Verlags. Also genau an solche Leute denke ich.
Ein Taz-Journalist wechselt zur Springer, also das gab's ja noch nie.
Einfach
kurze Medien.
Dieses Meme mit dem Kalender ist jetzt 1984. Again, so. Naja, egal. Vielleicht arbeitet
er schon in einer Kamera-Roll.
Schaut jetzt bei Instagram vorbei.
Naja, es geht jetzt auch weg vom Thema, aber wenn ich den Danger Dan Diss von Audio höre, dann muss ich an genau solche Leute auch denken, wo ich halt finde, die gehören in eine ähnliche Kategorie. Die machen jetzt kein Rap, die machen jetzt keine Musik, aber die sind genauso verachtenswert. Insofern, good job, danke. Und ich hätte aber auch noch gesagt, tatsächlich der Song, der war auch vorher schon draußen, ein Stück Hass, der sich auf Verhältnis zur Polizei und Hass auf Polizei und Kritik an Polizei bezieht, war eine Single, war da schon stark, ist aber auch auf dem Album stark und generell finde ich schon einer der ganz starken Audio 88 und dessen Tracks, wo ich auch finde, beide haben Parts, die total überzeugend sind und die mich auch ein bisschen reinholen, eine Emotionalität aufmachen, was spüren lassen. Ist ihnen, wie gesagt, finde ich, auf vielen Songs, habe ich das nicht so gespürt, da schon. Ja. Da ist das wirklich
so ein bisschen gelungen. Eine Sache, die mir nochmal so in Erinnerung gerufen ist, ist, glaube ich, auch schon diesem Komm ran, weil es gibt ja auch so den einen oder anderen Friedrich Merz-Diss. So weit, so unspannend, aber es hat mich nochmal dran erinnert, dass im dunklen Hinterkopf auf Twitter damals vor 10 Jahren Audio 88 Friedrich Merz offiziell zu seinem Hauptfeind erklärt hat und halt mehrere Wochen lang nichts anderes als Friedrich Merz ist, als er noch lange nicht so relevant war. Und dafür sind die Disses auf der Platte dann doch verhältnismäßig beliebig, würde ich sogar fast schon sagen. Mhm. Aber ich würde trotzdem gerne mal mit Audio 88 über Friedrich Merz reden.
Ja, es wäre doch geil, diese Folge, hier kennt ihr dieses Spotify-Podcast-Format, wo sich so blindfolded-mäßig zwei fremde Leute begegnen und die müssen dann halt irgendwie eine Stunde miteinander reden. Einfach so Audio versus F. Merz.
Ja.
Ich würde nehmen.
Ja, klar. Da brauchen wir nochmal irgendwie Nico Backspin, der Leute zusammenbringt.
Der Connector.
Nico.
Massiv unserer Wagenknecht.
Für die damals
eine für Saat die Kultur. Gelegt.
Ja. Junge, mach's nochmal. Komm. Vielleicht kann da Jan Delay auch noch im Namen Demokratie so ein bisschen vermittelnd wirken, dass die Leute zusammenbringt.
Was war da los? Sehe ich.
Ja, aus Prinzip.
Ach so, okay. Ich dachte, war eine Referenz, die ich nicht mitbekommen habe.
Nee. Wenn es jetzt gerade irgendeine Hip-Hop-Doku gibt, dann ist wichtig, dass Jan Delay auch nochmal wichtige Worte dazu sagt.
Crazy Eyes.
Mhm. Ah ja, stimmt, das müssen wir eigentlich auch nochmal sagen, weil ich finde schon, wir hatten Alex da, der hat über die Ratado-Doku gesprochen. Wir hatten es ja damals noch gar nicht gesehen, aber auch jetzt nach Sehgenuss meinerseits auf jeden Fall absolute Empfehlung. Ich glaube, alle, die unseren Podcast hören, werden es auch gesehen haben, auch falls ihr nicht gemacht habt, ein Must-Watch, ein sogenannter.
Genau, macht es auf jeden Fall. Ja. Und alles, oder beziehungsweise nicht alles, aber Hintergründe zur Doku und zur Entstehung dann in Folge 120 mit Alex. Die trägt den wunderbaren Titel Wo ist das Gold?
Und das ist Folge 121.
Ist so.
Der Name wurde gesagt.
Ja, Mann. Ey. Aber welches war jetzt das wichtigere Album? Oder Team Normal?
Ich will es nicht werten, so es waren für mich halt beides irgendwie gute, starke Alben. Ich fand auch andere Sachen. Ich fand auch das Maribu-Album stark. Hat mir auch gut gefallen.
Was ist da passiert?
Ach, ja. Maribu macht halt Maribu-Dinge. Und ich meine, ich habe ja auch, glaube ich, vor zwei Podcast-Folgen über auch positiv über das 6,90 € gesprochen. Ich bin auf dieser Schiene, bin ich einfach komplett aufgesprungen und ich finde das zurzeit alles sehr, sehr feierbar und das schiebt mich halt öfter mal in meinen sehr American Corporate Business Alltag rein. Das gibt mir noch so ein bisschen das Gefühl, so 5 Minuten, bevor ich dann wieder die gottlose Scheiße an irgendwen verkaufe. Ja.
Ja, das ist die richtige Motivation. Aber was hat dir an Maribu gut gefallen? Könntest du irgendwie auch nochmal einen Unterschied nennen, gerade wo wir jetzt vorhin sie schon so als Kind von Mutter Iki eingeordnet
halt
mal, haben?
Ich find, es ist auch interessant, weil Maribu ist irgendwie eine Künstlerin, die haben wir hier im Podcast, ich würde mal so grob sagen, vor 3 Jahren irgendwie schon mal auf dem Schirm gehabt. Da hatte ich irgendwie zu viel, ist einfach immer, finde ich, mal noch ein starker Maribu-Track. Und sie ist dann halt auch nochmal in diese Richtung, so eine Iki-Mail-artige Richtung irgendwie weiterentwickelt. So von mir aus ist auch, ist mir eigentlich egal. Aber es ist halt nochmal so ein bisschen noch mehr Tech-mäßig als Iki-Mail. Und Iki-Mail entwickelt sich ja gerade so ein bisschen weg. Aber das holt mich einfach gerade einfach ab. Es ist irgendwie natürlich irgendwo vielleicht auch eine Welle. Aber eine Welle, die ich als sehr gesund bezeichnen würde. Und ich höre mir da gerne mehr Artists an und mehr Musik. Irgendwann wird es auch überspannt sein, irgendwann, aber jetzt noch nicht. Ich bin einfach Fanboy von dieser Welle. Es ist ja auch der Rap-Stammtisch und das ist ein Fan-Stammtisch. Zumindest für mich.
Richtig so.
Komplett. Aber, aber vielleicht auch nochmal, würde ich auch nochmal so auf eine andere Art Outstanding ist dieser Track zusammen mit Ebbo. Nicht alle Männer, aber immer ein Mann. Das, ne, also als, der sich so als Leitspruch für Sexismus und sexuelle Gewalt irgendwie so ein bisschen durchgesetzt hat im letzten Jahr, was ich auch einfach eine gute, starke Aussage finde, die man auch gerne mal wiederholen kann und weil sie halt auch griffig ist, auch öfter wiederholt und ich finde es gut oder zumindest nicht schlecht, wenn man da auch mal einfach einen starken Song dazu hat.
Ja.
Und dann passt auch die Kombination Maribu Ebbo, hätte man vielleicht jetzt auch nicht predikten können,
ja, aber es
macht
gut.
Schon Sinn.
Ja, ja. Hat ja auch super funktioniert, also ja. Ist ja viral gegangen, mehrfach, glaube ich, weil es einfach diesen Leitspruch, den, glaube ich, viele teilen, so gut und prägnant in ein Musikstück verpackt hat, mit einer Hook, die noch im Ohr bleibt, ist schon sehr gekonnt.
Ja. Total. Der hat mir auch auf jeden Fall besser gefallen.
Ja, der unterscheidet sich natürlich so musikalisch auch stark.
Ja. Doch. Und Ebbo an sich auch wieder eine Künstlerin, von der ich eigentlich gerne noch mehr jetzt hören würde. Das letzte FC Chaya Album, was wir, glaube ich, nicht so viel besprochen haben. Ja. Das hatte auch ein paar ganz gute,
ja, ich weiß
ganz
nicht.
Gute
also,
Momente.
Ich würde ehrlicherweise, Ebbo hat irgendwie so als Artist und wie sie ist und was für Themen sie reinbringt, finde ich es immer sehr stark, aber musikalisch catcht mich halt echt leider fast nie.
Ja, davon wird man wahrscheinlich dann nicht so richtig in den Corporate-Alltag reingeschoben.
Nee.
In diese Art von Musik.
Ich fand den Ebbo Grind gerade früher sehr stark eigentlich. Also dieses KVL, Kennings for Life Album.
Boah, das
fand ich schon richtig gut. Also finde ich auch immer noch richtig gut eigentlich.
Wie lange ist das her?
Also vor der Pandemie, 2019.
Ja, das ist schon, siehst du, ich habe Ebbo wirklich immer noch so als Künstlerin im Kopf, die halt irgendwie so relativ neu ist. Aber dass die schon
unfassbar
lang dabei ist,
ist
mir auch nicht im Kopf einfach.
Ja. Aber manchmal vergisst man das auch so. Maribu ist ja auch schon länger im Game. Du hast es ja auch richtig gesagt. Mhm. Maribu hat ja früher eigentlich eher hip-hoppigere Sounds und Soundbild gemacht und sich dann eigentlich erst zu einer Hyper-Pop-Künstlerin nach und nach so entwickelt. Auch wenn es da, glaube ich, früher genug Anleihen immer schon gab Richtung elektronische Musik und so weiter. Mhm. Aber also, ja, da gab es halt einfach auch eine Veränderung im Output und kann man ahnen. Hat auf jeden Fall funktioniert. Es fühlt sich halt richtig an.
Ich glaube, das hat mir auch wirklich sehr früh auf dem Schirm. Also es kommt nicht mehr so oft bei mir vor.
Ey, Maribu hat damals sogar, also ist ja alles verjährt, kann man jetzt alles machen, aber in meiner, als ich Juice gemacht habe, Zeit, gab es auf jeden Fall auch ein Maribu-Interview.
Stark.
Das ich aber aus Zeitgründen, weil ich ja wirklich, also extrem prekär da gearbeitet und wirklich sehr wenig Zeit für basically alle Aufgaben da hatte. Was ich dann ausgelagert habe, das ich nicht selber führen muss, aber ich wollte unbedingt ein Interview trotzdem haben auf der Seite mit ihr, was dann, liebe Grüße, Nelle mit ihr geführt hat. Was nur so slightly problematic war, weil sie gleichzeitig da auch noch ja. bei der Promo-Agentur gearbeitet hat oder für die, die quasi Maribu ja. Shit promoted hat. Aber
das ist eigentlich Hip-Hop-Medien in Deutschland in a nutshell. 50% das, 50% das, wenn es gut läuft.
Es ist trotzdem besser als Pressetext und Bio abschreiben, insofern ist ja.
Ja. Ich finde es gut.
Alles für den Content.
Ich kündige jetzt schon mal einen Teaser an, dass es nicht das erste Mal, wo heute über die Juice gesprochen werden wird.
Ja, ey, Dicker.
Das letzte Mal. Sorry.
Leute, ähnlich wie auf dem Audio- und Jessen-Album, wo mindestens zweimal zu oft dieses Mal, also wenn wir das hier machen, okay, ich habe da immerhin gearbeitet und es gibt oft genug Grund, aber also ich weiß nicht, das wird wirklich zu häufig gemenschen, dass ich nicht denke, es ist einfach jetzt kompletter Bezug auf eine Welt, die nicht mehr passiert.
Weißt du gerade, was wie es gemenschen wird? Ich habe es nicht auf dem Schirm.
Ja, es gab einmal, es wird wahrscheinlich auf dem Herrengedeck-Song gewesen sein, da wird sie erwähnt, weil die halt meinen, hier, Dings, wir nehmen betrunken auf und lallen quasi ins Mic und die Juice schreibt dann drüber, als wäre sie Feuilleton. Mhm. Und es gibt, jetzt habe ich den Track aber vergessen, also ich weiß gerade nicht genau, welcher Song, aber er ist auch auf dem Album, da geht's nochmal drum, boah, das glaube ich, die Leute, mit denen sie Features gemacht haben, mit denen sie zusammenarbeiten, dass da drunter mehr bessere Rapper sind oder mehr gute Rapper sind, als gute Rapper auf dem Juice-Cover waren. Also es wird auf jeden Fall an einer anderen Stelle in einem anderen Song nochmal gementioned. Ja. War mir dann irgendwie einer zu viel. Ich finde, das ist wirklich nicht mehr relevant, wer auf dem Juice-Cover war. Also ich möchte nicht, dass jemand 2026 darüber rappt.
Wie oft die Woche denkst du über die Juice nach?
10-mal.
Vor allem jetzt, das ist auch ein...
Ich bin aber traumatisiert, dass ein anderer hinterkommt.
Ja, schon klar. Du hast noch den Kopf hingehalten.
Ja.
Aber Unterlassungserklärung, das geschrieben, alle Themen, alle...
Ich habe meinen Kopf gerade so aus der Schlinge gezogen.
Ja, das ist so. David hat einen grandiosen Vorschlag für eine Big-Four-Kategorie, damit wir so ein bisschen reingehen, weil im Grunde genommen, du hast es vorhin, Torben, schon gesagt, Jan Wehn hat ein Buch geschrieben, Deutschrap, und du hast gesagt, Torben, es ist eigentlich Rap-Stammtisch als Buch, weil extrem viel rumgenördet, viel Nostalgie, aber auch neue Sachen so ein bisschen reingebracht werden ja. Und unter Kategorie subsumiert werden. Und bevor ich es jetzt vielleicht falsch erzähle, würde ich einfach David das Wort ergeben, weil das war sein Vorschlag, weil ich habe es auch am Anfang nicht so richtig gecheckt. Aber ich hoffe, ich habe es richtig gemacht.
Also das werden wir gleich rausfinden. Aber die Grundidee war so ein bisschen, dass Jan Wehn ja gesagt hat, ich möchte, das ist ja auch der Untertitel vom Buch, Songs und Stories quasi aus der Kultur abbilden. Und das auf so eine persönliche Art und Weise und eben mit bestimmten Kategorien gemacht hat, um, ich sag mal, ein bisschen Ordnung reinzubringen in das, was er erzählen möchte und wie er es erzählen möchte. Und bevor ich da kurz reingehe und das kurz erklären, will ich eine kurze Stelle aus seinem Vorwort mit aufgreifen, die so ein bisschen auch die Idee war, warum wir diese Kategorie gleich machen oder wie ich drauf gekommen bin. Und zwar, der erste vom Absatz ist eigentlich gut, weil das hat mit dem, was wir machen, nichts zu tun, ist aber sehr Rap-Stammtisch-Core. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich ohnehin nie wirklich als Journalist verstanden.
Fühle
schon ein bisschen auch.
Hip-Hop-Journalismus in a nutshell.
Ja. Okay, jetzt nochmal zum Gist des Buches, auch jetzt wieder zitiert. Vielleicht stolpert man dabei über einen längst vergessenen Künstlernamen, ein völlig vergessenes Feature oder ein erwähntes Sample und landet plötzlich in der eigenen Erinnerung oder in einem Album, das man damals nur zur Hälfte gehört hat. Vielleicht schreibt man es beim Lesen ein bisschen weiter. Eigene Listen, eigene Gedanken oder eigene Geschichten. Und genau mit dem würde ich halt gerne reingehen, weil ich finde, dieses Buch ist ein fantastischer Ansatz, um sich in sehr viel reinzulegen. Also hier sind Songs, Alben und Menschen, ich glaube, über 500 verschiedene Stück drin. Und wenn man erstmal reingeht und reinliest in dieses Buch, kann es auch echt überfrachtend sein, weil du halt teilweise so einen Absatz für so einen Song oder vielleicht auch mal für so ein Album hast.
Ja.
Und du kennst es vielleicht nicht und eigentlich musst du es dann erstmal nachhören und dich da erstmal reinfühlen und vielleicht diesen Worten noch extra mehr Kontext zu geben. Aber was ich halt sehr schön fand, war diese Erkenntnis im Vorwort schon, das ist eben kein Lexikon, das ist Deutschrap A bis Z und hier habt ihr es einmal aufgeschrieben gehabt, Stand 2026, sondern es ist einfach eine subjektive Sicht drauf zu blicken und deswegen fand ich genau diesen Ansatz, eine eigene Liste zu machen, ganz schön und hab mir überlegt, wir springen auf in unserer Big Four auf die Kategorien in Jan Wehns Buch und machen eine Big Four, wo wir auf den vier Stellen jeweils einen Menschen für eine dieser Kategorien machen. Um das zu erklären, ich starte mit der 4 rein und dafür habe ich mir die Kategorie gewählt, Don't call it a comeback, mit dem Untertitel Die hohe Kunst des späten Meisterwerks, wo man sagen muss, also aus meiner Sicht ist die Liste wahrscheinlich deutlich kürzer als bei Jan, weil ich viele Spätwerke aus Dolphin total belastend finde. Aber mir ist direkt eins in den Kopf gekommen, und zwar das Album von Camp, Zurück ohne Zukunft, was er nach eigentlich einer Dekade oder über einer Dekade von Abstinenz rausgehauen hat, nachdem er ja ursprünglich bei Versager ohne Zukunft seinem Debütalbum schon angekündigt hatte, das ist mein erstes und einziges Album, und der dann eben beim dann doch existierenden Spätwerk, theoretisch ja der Nachfolger, zusammen mit Fit Mender gearbeitet hat und sich also einen neuen Producer an die Seite geholt hat und also so ein unfassbar in den Sog ziehendes Werk geschaffen hat. Das, also das hat bei mir ausgelöst, dass ich mich überhaupt mit seinem Frühwerk dann vertieft auseinandergesetzt hat, weil das, als zu der Zeit, als es rausgekommen ist, er über mich hinweggeflogen ist und ich es eben noch nicht so stark auf dem Schirm hatte. Und für mich ist dieses späte Meisterwerk auch deswegen einfach ein Outstanding-Album, weil es so viel Reife drin hat, weil einfach der 26-jährige Camp abgelöst wurde von einem jetzt wirklich auch nicht nur auf dem Papier erwachsen gewordenen Camp, abgelöst wurde, der dem Leben nochmal so ein bisschen Einordnung gibt und weg ist von ich sauf halt viel und kiff und mach ein bisschen Rap nebenbei, der super dope klang auch zu der Zeit, aber das ist wahnsinnig schön, mit so viel Abstand diese Entwicklung zu sehen.
Ja, ja, fand, was auch nicht selbstverständlich ist, dass Musikerinnen und Musiker mit
überhaupt
Zeit
an diesen Punkt kommen. Ich fand auch, der Titel der Kategorie Don't Call It a Comeback traf selten besser zu, weil Camp eben nicht dieses Klischeebeispiel ist von Rapper kündigt Karriereende an und kommt aber nach 6 Monaten zurück, sondern da hatte es eigentlich jemand mal ernst gemeint. Es gibt diesem Comeback, was dann passiert ist, umso mehr Substanz. Ja, ja. Das auf die 4.
Stark, sehr gut.
So, Leute. Leo.
Ja. Ich habe mich für die Kategorie Features, die dem Track die Show stehlen. Ich habe da sehr viel Auswahl getroffen.
Boah, das ist, ich wollte, sorry, dass ich direkt unterbreche, aber ich hätte unfassbar gerne was aus der Kategorie gemacht und mir ist nichts Gutes eingefallen. Ich fand wirklich die Kategorie richtig geil. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
Okay, da habe ich so, ich habe 5 Sachen, aber ich werde vielleicht nur 2, also ich hätte 5 Sachen gehabt, so.
Ja.
Und zwar eine Sache, das ist so ein bisschen so ein Ding, weil das ist nochmal so ein bisschen ein, weil Features sind manchmal so, aber es gibt ja auch diese Mega-Monster-Remixe. Und da gibt's viele interessante Parts drauf, aber es gibt einen, wo ich auch gedacht habe, so Bruder, dann alles in den Schatten gestellt. Und das ist damals bei dieser Sido-Geschichte der 2. Part von Lackmann.
Sehr gut. Habe ich tatsächlich drüber nachgedacht.
Bei dem Song 30F80, ja.
Wie der einfach reinkommt und wie der einfach Flow hat und Aura hat. Also Aura muss man da sagen, es war noch kein Wort damals. Was einfach... einfach ein Ding ist, und danach kommen halt auch noch, wie man auch viele Witze auch drüber gemacht wurde, auch extrem viele wacke Parts.
Ja.
Aber da hat man halt, viele haben damit auch Lackmann auch ernsthaft kennengelernt. So, und das war
schon natürlich.
Ich würde die anderen noch honorable mention.
Gerne.
Also Witze man aber sehr untergründig. Ich mach's ganz kurz, keine langen Aussagen
dazu. Ich wollte noch kurz zum 3080 Song reingreifen, weil ich einfach nur kurz dran dachte, hat auch, vielleicht nicht alle, aber bestimmt ein paar seiner Kollegen in den Schatten gestellt, der die ACAB, die Sonne scheint mir aus dem Arschlein von Money Mark, die auf diesen Song zu hören ist.
Stimmt. Aus verschiedenen Gründen wichtig.
Ja. Okay, die Zeitnote, die Zeitmenschen.
Also ich habe tatsächlich noch einen Künstler, über den wir hier viel reden, vielleicht jetzt nicht so, ich weiß nicht, ob er Jan Wehn auf dem Kopf ist, aber von Pete. Da gibt's ja auf dem ersten Album das wilde Verderben, und da gibt's diesen Hakan-Part. Hotdogs bei Ikea.
Kann man auch
das
so sehen.
Das ist die Pulquo, die ich halt einfach bei diesem Song einfach so geisteskrank im Kopf habe, die halt irgendwie, ich macht auch irgendwie alles Sinn. Und ich finde auch tatsächlich ein Classic, bei dem ich überdenken würde, Jan Wehn hat da vielleicht drüber nachgedacht, und vielleicht ist es ja, hat ja auch gesagt, viele Sachen sind auch rausgefallen, weil das musste auch ein Ende haben. Aber einer der most iconic Songs, wo eigentlich der eine Part heftig im Kopf hängen geblieben ist und danach vielleicht noch am Ende so dieses Outro, wo was in Gag gemacht wird, ist halt der Semi-Deluxe-Part auf Füchse. Und das hat mich schon überrascht. Ich habe gedacht, ach, das hat er bestimmt drauf. Aber nein, ich habe 2 Mal geguckt, hat er nicht drauf. So.
Genau. Das waren die 3 wichtigsten Sachen da.
Ja, okay. Ja, geile Menschen, geile Kategorie also, auch, ehrlich gesagt.
Ja. Nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich liebe dieses Buch wirklich, weil es ist quasi echt unsere Honorable Mentions in groß auf Papier. Und ich liebe es aber auch, dass wir jetzt so eine Big Four daraus machen, wo wir dann nochmal sagen, aber da hast du noch was Wichtiges vergessen. Weißt du, dieses ganze Podcast-Besserwisser-Ding.
Ich will auch gar nicht.
Aber hat er ja selber gesagt.
Genau, weil ich will gar nicht wissen, wie oft er von Leuten gehört hat. Na, warum klar. Hast du das und das und das nicht reingenommen? Ich liebe das und das hat so viel. Und ich glaube, das wusste er alles vorher und das ist okay.
Ne, und dieses Buch hat fast 400 Seiten. Das wären dann wahrscheinlich 1400 oder irgendwie sowas geworden, wenn das alles drin gewesen wäre. Ja. Aber genau deswegen ja die schöne Chance für uns dann zu sagen, hier, aber nochmal ganz wichtig.
Was hast du auf die 4 gepickt?
Das ich halt. Nehme auf die 4 auch, wo hat der Feature-Gast das ganze Ding überstrahlt. Und das war nämlich auch eine der faszinierendsten Kategorien für mich, wo ich auch lange noch drüber nachgedacht habe, Mann, irgendwas vergesse ich doch noch, da waren doch irgendwie noch krassere Sachen. Und ich bin dann aber auf jeden Fall zu dem Punkt gekommen, es gab eine Zeit, wo Samy Deluxe wieder zurückkommen wollte zu richtigem Hip-Hop und das Schwarz-Weiß-Album veröffentlicht hat, ich glaube 2011 oder irgendwie so. Und dann gab es von dem Song Hände hoch einen Remix, wo Megalo mit drauf war. Da gab es dann auch ein Video noch mit dazu. Und dafür, dass Samy quasi die Ansagen gemacht hat, so und jetzt bin ich wieder hier mit richtigem Rap zurück und dann aber so ein bisschen, nicht so super geil überzeugende Parts da gespittet hat und dann ein Megalo reinkommt, der ihn halt komplett auseinander nimmt mit so halt wilden Reimketten. Großartig. Also das war das perfekte Beispiel dann für mich, was in dieser Kategorie noch so zusammengesammelt wird.
Ja, geil. Also finde ich auch generell gibt es wahrscheinlich sehr viele Parts von Megalo als Feature-Gast da, wo man sagen kann, er hat zumindest die Rapper und Rapperinnen, die original den Track mal released haben, in den Schatten gestellt.
Ja.
Vorsichtig gesagt, das Potenzial hat er.
Ich muss da kurz eingreifen, weil ich hatte was so Shortlist, was ich nicht auf der Big Four hatte. Und zwar aus der Ebene Diamanten aus dem Untergrund. Weil das passt auch zu dem, was ich gesagt habe, wo andere was rausgebracht haben. Weil Megalo hat mal so eine auf ewig Mixtape-Reihe gemacht.
Wir reden gleich darüber.
Okay.
Erstmal deine 3.
Ja, ich habe auf die 3 die Kategorie Cult Classics genommen. Die vergessenen Favoriten des Deutschraps.
Okay, bin ich gespannt.
Genau, also ich habe eins genommen. Es ist ja... Also ich habe das genauso subjektiv gemacht, wie Jan auch irgendwie an das Buch rangegangen ist. Und ich habe da tatsächlich genommen das Album T9 von der Gruppe T9, weil ich finde für so Untergrundliebhaber das ein absolutes Go-To-Album ist und es wirklich einen sehr spezifischen Charme hat, weil es ist sehr nah an so Mixtape-EP, weil das läuft deutlich unter einer halben Stunde, glaube ich. Aber es ist trotzdem ein Album für mich und ich glaube auch für alle anderen. Und halt diese erste so... Das ist halt der erste Aufschlag von dieser Talky Talk und das Neuen machen zusammen Musik-Kombo auf so einem Format. Und es hat ein Duo am Ende hervorgebracht, das jetzt seit über 10 Jahren einfach stabil Musik macht und Untergrundmuck macht. Und es hat so eine geile Rumpeligkeit und es hat auch so eine geile Story mit. Komm, wir fahren halt nach Brandenburg in den Wald, ich hoffe, es war Brandenburg und ich verwechsel dich nicht mit Thüringen, aber wir fahren in den Wald, wo es kein Internet gibt. Und Talky nimmt halt irgendwie eine Drum Machine mit, wo ein paar Samples drauf sind und dann machen wir hier ein Album. Grob runtergebrochen, da hing natürlich ein bisschen mehr dran, aber diesen Charme spürt man auf diesem Album und für mich ist das ein absoluter Cult Classic und ich würde wirklich jedem, der dieses Album kennt und mir darüber was erzählen kann, so, ich würde ihm vertrauen, auch wenn ich den nicht kenne. Ich weiß, ja, genau. ich weiß, der ist in Ordnung oder die ist in Ordnung, genau.
Kenner kennen.
Ja, Mann.
Wisser wissen. War auch tatsächlich eine meiner Lieblingskategorien gewesen.
Mhm.
Und da zum Beispiel muss ich kurz einschieben, großen Respekt dafür, dass er da Soziopath von Hollywood Hank mit reingenommen hat und auf eine Weise auch bespricht, die differenziert über diesen Wahnsinn spricht und trotzdem dem eine gewisse Art von Respekt zollt.
Es gibt auch...
Wild.
Es ist nur so als halbe Kritik gemeint, aber es gibt ja auch, wenn ich habe so viel vorhin auch nochmal so durchgeblättert, damit ich irgendwie mit meinen Dingern auch nichts doppelt hitte, was er hat. Aber wie oft der Name Kollege mir in die Fresse gesprungen ist, das ist mir schon aufgefallen. Das möchte ich nochmal anmerken an der Stelle.
Gehört leider zu Deutschrap Chronik auf jeden Fall mit dazu.
Das ist tatsächlich ein guter Anknüpfungspunkt, was bei mir auf der 3 ist. Das ist einerseits irgendwie Intro-Song, aber auch ein Tree-Track
Run.
Mhm.
Okay. Und zwar von einem Album, das ich finde, was in dem generellen Diskurs, was so Deutschrap angeht und welche Alben eigentlich extrem wichtig war. Ich habe das alles, habe ich auch schon alles schon mal erzählt. Würde ich auch gerne eine Kategoriefolge machen. Aber das Stadtaffe-Album von Peter Fox. Erster Song, Alles neu. Zweiter Song, Schwarz zu blau. Dritter Song, Haus am See. Unfassbare boah, Tracks, boah, einfach alles. Boah,
brutal. Das ist gut, dass du das nochmal so klar machst, dass die nacheinander kommen, ja.
Und es passt auch so von der Chronologie von so einem Wochenende, einfach zu sagen, so, jetzt machen wir alles neu, dann irgendwie durch das Berlin mit beiden Seiten und dann am nächsten Tag sich irgendwie denken, wäre eigentlich schon geil, jetzt irgendwie 50 zu sein, irgendwo im Haus zu chillen und einfach nur rumzueiern. Passt halt auch von der Abfolge irgendwie extrem gut. Und Alles Neue hat natürlich auch ein extrem starker Banger als Opener. Und hat auch einfach nochmal ganz andere Maßstäbe gesetzt. Und hat halt, um dieses große Thema aufzumachen, hat für mich einfach Deutschrap nochmal aus am absoluten Loch nochmal groß gemacht. Mhm. Das war auch so, davor gab es irgendwie diese Akro-Zeit und danach gab es einfach 5 Jahre gefühlt nix. Und dann kam halt Peter Fox. Da gab es irgendwie ein paar gute Untergrundsachen. Irgendwie Casper, Orsons, dies, das, haben alle irgendwie schon Dinge gemacht. Aber Peter Fox hat einfach nochmal deutschsprachige Rapmusik einfach groß gemacht 2010, 2009. Und vieles, was danach kam, die Erfolgswellen von Materia, von Casper, auch von Crow, vielleicht auch von Kraftklub, weil irgendwie deutsche Sprache nochmal ganz anders gespielt wurde von Peter Fox, wäre niemals so schnell gekommen. Zumindest nicht so schnell gekommen, vielleicht sogar gar nicht gekommen.
Mhm.
Man weiß es nicht, aber das möchte ich gerne auf der 3 gesehen haben. Und das ist auch kein einziges Mal in dem Buch erwähnt, dieses Album.
Das ist wirklich auch wild, ne?
Das ist
gar nicht
das ist spannend, ja. Ja, das ist, es gibt halt auch, glaube ich, immer so Dings, weil ich glaube, Peter Fox ist irgendwie so ein Artist, irgendwie klar, Seed ist natürlich irgendwie so Dommernarrenbetter, aber wir hatten eine Kategorie über Seed und auch da haben wir die Frage gestellt, ist es überhaupt Deutschrap? Und ich glaube, Peter Fox wird nicht so sehr als Deutschrap-Artist gesehen, das ist schon viel zu groß, das ist auch so Reggae, es ist so Top.
Bräuchte ich jetzt eine Straßenumfrage dazu, um das zu belegen?
Ja, Tom.
Auf meiner 3. Er hat die schöne Kategorie aufgemacht. Weniger ist mehr, warum EPs manchmal das bessere Format sind. Und ich habe mich für eine EP entschieden, die sich selbst aber Tape nennt. Und
einfach Vorsicht, es gibt ja noch die Mixtape-Kategorie,
auf die ich gleich auch noch eingehen will. Aber es ist alles ein bisschen verschwommen auch so mit diesen ganzen Begriffen. Aber im Grunde ist es auch egal. Es geht mir um das Hotel-Tape von Lukis und Binyo, quasi dem damaligen Zonky-Mob von OG Kimo ja auch. Und die machen, glaube ich, schon beide ewig keine Musik mehr. Jedenfalls habe ich nichts mehr davon mitbekommen. Aber ich weiß jedenfalls noch, als das, ich glaube 2020, rauskam, hat mich das so dermaßen mitgenommen und ist so knackig auf 5 Songs. Da sind so dummgehende Zeilen und so geile Beats auch drauf. Und als ich dann über EPs nachgedacht habe, habe ich auch nochmal kurz gedacht, die Brustbeutel-EP von Tom Hengst war damals auch ein kleiner Aufschlag für eine Karriere, bei der wir ja auch in den letzten Jahren gesehen haben, dass der ganz schön fett noch nach vorne gegangen ist. Und da waren auch so mit Graue Tatzen und der Tipp-Ex-Mann waren auch so ein paar gute Songs mit drauf.
Eigentlich die stärksten Song von Tom Hengst.
Auf jeden Fall haben die sich sehr, sehr gut gehalten für so eine erste EP. Ja, wollte ich gerne genannt wissen.
Tipp-Ex-Mann. Wichtige Kategorie, wichtige Mentions.
Ja.
Auch sehr untergründig, also zumindest das Lukis und Binyo Output, ja. Okay, dann bei mir auf der 2. Ah ja, Mega-Kategorie. Eine kleine B-Seite. Diamanten aus dem digitalen und analogen Untergrund. Oh, also einfach nur,
das ist bei mir auch auf
man der hätte 2. auch sagen können, Diamanten, die manchmal übersehen wurden, aber ey. Genau, die kleine B-Seite. Ich habe mich, also ich würde da Menschen nennen, ein Song, aber es steht schon stellvertretend für das ganze Projekt eigentlich. Und es ist der Brank Sinatra Remix von Sommernacht in Offenbach, von Haftbefehl, vom Notorious Haft Album. Ein ominöses Projekt, was glaube ich Realbip schon so 2012 rausgekommen ist, wo quasi also die Standarte der Lo-Fi-Beats nicht so richtig, aber Lo-Fi-Bubenbelt und Producer halt, die es damals gab, also Fitmeller, Brank, Dexter und so weiter und so fort, sie alle sind auf diesem Album versammelt und haben damals bestehende Hafti-Songs quasi gespinnt und seinen Flow mit deutlich entschleunigteren und entspannteren Produktionen unterlegt, als sie das eigentlich im Original sind und damit einfach ihm und seiner Musik nochmal so eine
so eine ganz andere Stoßrichtung gegeben, die, finde ich, auch heute noch so wunderbar darin wirkt, also diese Hektik auf Haftbefehls Musik so ein bisschen auf der Soundebene rauszunehmen. Es hört sich halt weniger hektisch und nach Krach an, sondern eher entspannt und nach ich fahre runter, und setzt aber nochmal so ein riesiges Augenmerk auf, wie gut sind einfach diese Texte, und also dass dieser Switch so gut funktioniert hat, zeigt ja eigentlich nur, wie genial der Lyricist Haftbefehl ist. Das ist für mich die große Essenz eigentlich dieses Albums, dass es auf dem
so einer frühen Zeit,
genau, auf dem einen als auch auf dem anderen Soundteppich eigentlich funktioniert. Also ich möchte Hafti eigentlich auch lieber, ich brauche den schon auf der aggressiven Stufe eigentlich, aber dass das so gut funktioniert, dieses Album, finde ich richtig geil. Ja, damals, es wurde dann auch, also kam damals als Gratis-Download raus auf jeden Fall über das Splash Mag, wurde 2015 als Vinyl noch gepresst. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, hat damals 17 Euro gekostet. Kann man als heute
Vinyl.
Kann man heute für
die Produktionskosten nicht decken.
Kann man heute für 200 Euro auf Discogs noch
kaufen. Wow. Und guck mal, was ich hier habe. Und wenn ihr jetzt in unsere Kommentare schreibt, könnt ihr eine gewinnen.
Tatsächlich, genau.
Starker Pick. Da muss ich direkt dann singen, dass mein Favorite Track von dem Ding Dunkle Träume Remix von Talkie Talkie. Das ist unglaublich. Ja. Aber genau das, was du gesagt hast, passt da auch drauf.
Ja, naja, total. Ja.
So. Leo. Ich habe hier gleiche Kategorie, Diamanten aus dem Untergrund. Und zwar, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir reden über die Juice nochmal. Die Juice Exclusive CDs. Wer hat sie noch auf dem Schirm?
Ja.
Und zwar, eigentlich bin ich von einem anderen Thema gekommen, weil manchmal gibt's ja auch so Live-Versionen von Songs. Und manchmal sind die so ein bisschen anders. Und da gibt's irgendwie einen Remix, weil ein anderer Beat unterlegt ist. Aber manchmal gibt's auch noch eine Ergänzung, wo eine Strophe mehr gekickt wird. Und das ist manchmal auch schon geil. Und dann habe ich darüber nachgedacht, über ein bisschen auf, wer Jack Hate ist.
Ich weiß es nicht.
Das ist der Alias gewesen, aus dem Internetforum, präsentiert von Masimoto, aka Materia, mit der Todesliste.
Ah, ja, natürlich.
Der quasi die kennst du den Song gar nicht?
Doch, aber ich habe, glaube ich, gerade die Brücke,
die Todesliste ist, also die Idee von dem Song war eigentlich aus Materia Masimoto, also angeblich hat er disst jede zwei Zeilen oder eine Zeile, disst der eigentlich einen bekannten Rapper, und er behauptet, es gibt eine Behauptung, dass er das alles irgendwo im Internetforum gelesen hat, und quasi dieses Alias Jake Hate ist quasi so der, ich sitze nur im Forum und hate irgendwie Rapper, und hat da Strophen geschrieben, und er disst auch Masimoto und Materia in dem Track, und es gibt auf jeden Fall eine Live-Version, wo es auch eine verbotene vierte Strophe gibt, wo dann nochmal mehr Artists gedisst werden, die dann so ein bisschen neuer war. Davor war es halt so viel so oldschool, und da geht's dann noch so über, da wird dann auch irgendwie die Orsons, Farid Bang und auch Casper und Prinz Pi und so. Und da sind aber auch schon funny Lines dabei. Und ich hatte mir eigentlich immer gehofft, dass das bei Materia so ein Ding wird, dass er das eigentlich durchzieht und dann halt immer noch eine fünfte Strophe und damit quasi auch so die Rap-Szene immer begleiten würde. Und dann müsste er halt jetzt mal eine Strophe schreiben, wo dann halt irgendwie eine Icky Mel dabei wäre und Rin und Young Hoon. Also da ist ganz viel Zeit schon vergangen, wo er das nicht gemacht hat. Vertane Chance, meiner Meinung nach. Aber dann, jetzt kommen wir zur Juice CD, weil das kam nämlich im Original auf einer Juice CD raus, auf Juice CD Nummer 91. Und, weißt du, um was es geht?
Nee.
Ich habe gar keine Ahnung, worauf es hinausgeht.
Nein.
Und das Ding ist, ich habe zumindest keine gegenteiligen Informationen gefunden. Mir wurde eher recht gegeben von der künstlichen Intelligenz. Aber ich habe den Song, die Lyrics nicht gefunden, ich habe den Song nicht gefunden und ich konnte Juice CD Nummer 91 nicht als Download runterladen, aber wahrscheinlich werde ich bei Discog 2,32 Euro ausgeben, um die CD zu kaufen. Und zwar ist es meiner Meinung nach, die Genese des Songs ist, dass es einen Masimoto Todesliste Juice Exclusive gibt, wo er nicht Rapper disst, sondern Juice-Redakteure.
Holy.
Und ich glaube, dass auch Jan Wehn in dem Song gedisst wird. Und ich glaube, dass das vielleicht ein Grund sein könnte, dass es auf diesem Buch nicht drauf ist. Ich weiß nicht, ob ich diesen Song jemals gehört habe. Damals habe ich vielleicht gehört und ich dachte, ich kenne die Leute nicht. Aber heute würde ich die vielleicht einfach kennen, weil manche weiß man ja, dass die irgendwie woanders noch Karriere gemacht haben. Und ich glaube, dass es diesen Song, es kann sein, dass ich auch absolut Bullshit erzähle, aber in meinem Kopf sagt mir, dass das auf jeden Fall so war. Falls also jemand hier zuhört und das bestätigen kann und oder sogar vielleicht die Juice CD 91 hat, ich habe tatsächlich auch schon im German Rap Subreddit, der geschrieben hat, er hätte alle Juice CDs auf Archiv, schon eine DM geslidet, aber er hat noch nicht geantwortet. Also falls
bis zum Redaktionsschluss ist leider keine Antwort eingegangen, aber wir reichen das nach, sobald was passiert.
Ja, aber ich glaube, das gab's Und das zeigt aber auch eigentlich nur noch mal, wie Materia eigentlich im Grunde genommen, das ist ja auch 2008 dann gewesen, bevor der groß wurde, was, dass der eigentlich auch ein unfassbarer Hip-Hop-Nerd ist, dass der einen Diss-Track schreiben kann über Juice-Redakteure und wie die schreiben in der Juice. Das ist so unfassbar nischig und dumm, dass es eigentlich wirklich ikonisch ist. Aber gut, wie gesagt, kann auch falsch sein und deswegen.
aber trotzdem,
das diese eine geile Rarität.
Ich lieb's aber auch, dass du, also das ist ja ganz spezifisch der analoge Untergrund, den du ja gerade reingebracht hast und das finde ich richtig gut.
Ja, ja, aber Juice-CDs, das ist auf jeden Fall, also nicht immer Perlen drauf, weil meistens waren die Juice-CDs schon absoluter so Rotz. Ey.
Also wenn, aber du, wenn wir auch, über die Juice-Exclusives reden oder halt, ne?
Es gab auch Juice-EPs, halt diese Green Juice-EP von Masimoto auch, die er da rausgebracht. Eigentlich so ikonisch, dass danach auch nochmal eine Platte rausgekommen ist. Die Orsons Jetzt-EP, auch ein Juice-Exclusive gewesen.
Herb und Mango von Herb und Megalo. Mango,
extrem krasses Ding.
Das war so heftig.
Gewesen,
so.
Ja, alles krasse Picks gewesen. Aber ja, das war eigentlich meine zwei. Die vierte Strophe von Materia, die kann man auf YouTube noch finden. Und die Juice-Redakteur des Todeskiste-Version, die Originalversion von dem Song.
Stark.
Meine ich, dass es irgendwann war. Auch gut.
Tom. Gute Diamanten. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, wir könnten noch mal eine halbe Folge nur über diese Juice-Exclusive-Songs reden und was es da für Verbrechen gegeben hat.
Das versteht dann ja auch wieder keiner
von Leuten. Und wie sonst? Bei mir auf der 2 geht es um Tapes, Mane. Und du hast es eben gerade schon fast vorgenommen. Megalo hat die auf ewig Tapes rausgebracht. 1, 2 und 3, wo er halt geile Klassiker irgendwie immer wieder neu bespittet hat. Das hat mir sehr darin gefehlt, weil ich eigentlich gedacht habe, so true schoolig, wie Jan Wehn hier auch oftmals über Hip-Hop und Rap schreibt.
Manche Sachen hat man ja auch vergessen, auch einfach. Manche, es ist halt.
Aber die sind auf jeden Fall auch immer wieder stark und kann man immer mal wieder reingehen.
Was ist so dein Highlight-Track da drauf? Hast du einen? Weil ich habe einen bestimmten.
Ja, hast du einen bestimmten? Sag du, ich habe keinen.
Ja, von dem dritten, das ist ein Song, den Jan Wehn auch drin hat bei den Parts, wo der Gast übersteht. Ist nämlich STF featuring Kool Savas, ihr müsst noch üben.
Ja, okay.
Und den hat Megalo auch nochmal gemacht und der ist schon saftig.
Ordentlich saftig.
Ja, ey. Mann, er ist schon geil. Also Megalo ist einer der stärksten Rapper, den man je gehört hat auf Deutsch. Technisch ist schon geil.
Ja, deswegen wollte ich ihn da auch gerne nochmal genannt haben, obwohl er auch mehrmals noch in diesem Buch genannt wird. Grundsätzlich aber auch die Tapes-Kategorie für mich eine der besten Kategorien in diesem Buch, weil da so viele geile Sachen genannt werden, die ich auch einfach komplett fühle. Ja, er hat die Herr Merck Kennlernrunden genannt, wenn wir gerade schon über
CDs sprechen. Ich weiß auch jemand, der das auch regelmäßig immer gehört hat.
Ich werde
und dann auch gerne mal in so einem Abend, wo man zusammenkommen ist, mal einen Song gespielt hat.
Ich werde auf der alten Festplatte nochmal nachgucken, weil ich habe noch die meisten wahrscheinlich von diesen Kennenlernrunden irgendwo runtergeladen und noch so gesammelt. Es ist auch total geil, dass er diese Referenz auf deadpiff.com nimmt, wo ich auch damals gerne mal unterwegs war und sich noch so geil beschwert, auch Jan, großartig. Warum hat es das nie auf Deutsch gegeben? Warum hat es kein deutsches Deadpiff gegeben?
Das fand ich auch Mixtape-Sachen so auch so stark, dass er meinte, so, da fehlt halt diese Plattform, auf die man Bezug nehmen kann, quasi, weil es nicht den zentralen Raum gab, wo es gesammelt wurde, Und Internetarchivierung habe ich wichtiger als man denkt.
Habe ich mal erzählt, wie ich die Identität von Herrn Merck rausgefunden habe aus Versehen.
Ach ja.
ich weiß nicht, ob er, also das würde ich jetzt auch eher nicht ganz erzählen, weil ich glaube, er findet es auch nicht so gut, aber als ich in der irgendwie was recherchiert habe für eine Uni-Arbeit, da bin ich irgendwie so in Nische reingekommen und da habe ich zufällig den Namen gelesen und dann habe ich da auch eine E-Mail hingeschrieben, weil ich nochmal eine Nachfrage hatte und dann hat er da auch gesagt, ja, das bin ich, aber bitte nicht rumerzählen.
Also
random.
Er hat schon geile Archivierungsarbeit quasi geleistet. Ich glaube, meine alte Festplatte könnte auch so halb so ein Archiv sein, weil da auch wilde Sachen drauf sind. Und ich will auf jeden Fall auch nochmal betonen, Jan hat in diesem Buch tatsächlich von der Spitclick das Mixtape Cheers, was ich ja vielleicht ein oder andere Mal hier schon angesprochen habe, mit aufgenommen. Liebe ich, das hast wirklich. Hast du
schon ein oder andere Mal hier angesprochen?
Ja, ja, auf jeden Fall. Und wenn ich es nicht laut angesprochen habe, dann hatte ich
das gelogen. Eine Lüge. So. Lüge, Lüge, Lüge.
Dann werden wir bald Retro-Kategorie machen. Und es gibt einfach keine Auswahlmöglichkeit und wir müssen da reingehen, weil wirklich, ist ein kompletter Traum. Ja, doch. Ey,
das kann uns noch, das kann ja, uns noch bevorstehen.
Könnt ihr ja Jan Wien mal einladen, kannst du mit ihm über die, wie ist die Spliff Gang?
Das ist die Spit Click.
Die Spit Click, okay.
Mit dem Mixtape Cheers. Das ist wie ein Zug, Junge.
Ich finde es gut, dass du das einwandfrei zitieren kannst. Aber ich möchte mehr hören.
Ja. Er hat zusätzlich auch noch mit aufgeführt, was auch wirklich ganz, ganz großer Traum meiner Jugend war. Cool Savage Goes Hollywood damals.
Ja.
Da sind auch so wahnsinnige Zeilen mit drauf. Böse Enkels ist da auch in dieser Kategorie mit drin, was...
Und da ist auch diese Deluxe Hamburgs Finest mit dem Cap-Song einfach drauf.
New Era. Auch wichtig, ja. Also traumhafte Kategorie, da habe ich mich sehr gerne durchgelesen.
Oh, der würde mich gerne interessieren, weil diesen Cap-Song von Samy Deluxe, da gab es halt wirklich auch die New Era, Samy Deluxe Cap und es gab auch Schuhe.
Ja.
Wenn du die noch in Original hast, die ist bestimmt, das ist bestimmt Geld
wert. Oh ja.
Also ich hatte die damals, aber die sind ausgetreten und weggeworfen. Naja. Hey, dann kommen wir schon zu eins von David.
Ja, yeah, let's go. Auch eine Kategorie, da hätte ich, glaube ich, auch sehr viele nehmen können, aber fand ich auch eine richtig gute, die hat Jan sich auch nicht ausgedacht, schreibt er auch, aber es ist ja auch okay, es geht ja darum, Songs irgendwie gut einzuordnen, ist die aller guten Dinge sind drei Kategorien, also Free Track Runs, der perfekte Lauf. Und genau, ich habe mir eins ausgewählt von einem Album, das haben wir neulich erst als Kategorie besprochen, deswegen müssen wir gar nicht tief reingehen, aber ich finde es, also ich finde es wirklich wahnsinnig gut und es ist der Free-Track-Run auf Haiti City Tarif und zwar von Gigolo, Wie es ist und Griff in die Kasse. Das heißt, wir sind am allerletzten Drittel dieses Albums und da sind ja auch diese Skits drauf von dem wahrscheinlich Mann in der Kneipe aufgenommen und es ist wirklich so, es kommt erst Skit Nummer 2, dann kommt der eine Song runter von der Straße, absoluter Banger, geht mit voller Energie rein. Dann kommt direkt Skit Nummer 3, das ist dann auch das letzte auf dem Album und dann erfolgt dieser Switch, der die Album-Energy einmal komplett in eine andere Richtung dreht und halt die Haiti-Balladen aufmacht und das ist, also diese Beschreibung des Gigolos ist krass, dieses Wie es ist, ist ein total melancholischer Song und auch Griff in die Kasse hat noch ein bisschen was Verträumtes, geht dann aber schon so ins Verzerrte, bevor dann halt bei, danach kommt ja theoretisch noch Quattro, der als Album Outro, wo dann nochmal alles zerstört wird. Aber so diese Energy von Gigolo, Wie es ist und dann zu Griff in die Kasse, Thema Kurt Brödel Video, unmatched auf diesem Album. Und ich würde sagen, keiner der Songs ist wirklich ein großer Hit dieses Albums und es gibt drei große Hits auf diesem Album und trotzdem ist das der beste Free-Track-Run auf diesem Mix, also es ist ja auch auf einem Mixtape, da musst du erstmal musst du überhaupt erstmal drei Tracks draufkriegen und dann noch drei gute nacheinander. Ich finde es, also da passiert echt was auf diesem City-Tarif Mixtape. Ja. Auf die Eins.
Crazy.
Sehe ich.
Ja, ich finde es gut, dass du Kategorien anknüpfst, weil ich habe auch eine Retro-Kategorie im Blick. Ist auch alles keine Überraschung, weil wir genau diese Themen auch besprochen haben. Es ist halt einfach Cultural Classics. Und es gibt diesen einen Cultural Classic, wir haben die letzten Kategorie besprochen, es ist das KIZ-Promo-Album. Das fehlt mir einfach. Es gibt nichts Cultural Classic für Deutschrap als dieses verfickte Scheißalbum, das Nicht-Album. Und ihr wisst, dass ich recht hab.
Ja, komplett.
Ja.
No more words needed. Ich erziehe meine Tochter im Grunde nach den Grundsätzen dieses Promo-Albums. Also, wir haben schon über Dinosaurier gesprochen.
Braten in der Röhre, Röhrenbraten.
Mensch, ärgere dich nicht, Brett.
Ich nehme auch Bezug auf tatsächlich eine Retro-Kategorie, wenn ich mich richtig erinnere. Bei mir auf der Eins ist aus der Kategorie Storyteller etwas, was mir noch gefehlt hat. Und da sowieso, es gibt, glaube ich, einige Storyteller, die man noch mit aufnehmen könnte. Mhm. Aber aus dem Grau-Album von Tour, was wir ja auch schon hier besprochen haben. Da sind halt einfach sogar einige Storyteller, würde ich sogar sagen, drauf, die so Bilder einfach aufmachen, die unglaublich intensiv sind. Und ich kann mich gar nicht so richtig entscheiden. Es gibt den Song Für immer, wo er wirklich sehr klar so Geschichten erzählt, die er selber, ne, wo er so eigene Taten reflektiert, müssen wir jetzt auch nicht mehr so intensiv reingehen, aber wo so eine Schuld einfach rüberkommt, was ich sehr krass finde. Und ähnliches Gefühl, was er auch mit einem wahnsinnigen Storyteller, der sich musikalisch halt auch so aufbaut, transportiert ist, ohne Titel, wo es um diese Abtreibung in seiner Beziehung geht. Ja, fand ich auch einfach super krass und wichtig, dass das bei Storytellern genannt wird. Gleichzeitig habe ich noch zwei, die ich noch mit nennen möchte.
Komm.
Aber ich zögere oder ich bin ein bisschen zögerlich, die zu nennen, weil auf der einen Seite ist es Morlock Dilemma mit Assi-Klatsche, der halt einfach ein Storyteller ist, den ich auch mal live auf dem Splash, glaube ich, gesehen habe und der auch live auf dem Splash so geil funktioniert hat, wo Morlock halt einfach eine komplett wilde Geschichte von einem Abend in der Bahn erzählt und zum Schluss des Songs nochmal wieder an den Anfang der Geschichte zurückspringt, um die ganze Sache nochmal anders und neu zu erzählen. Großartig, muss man eigentlich mal reingehen, weil bisschen verrückt so, aber gut geschrieben. Und dann, ich habe es eben gerade ja schon gesagt, es gibt dieses Soziopath-Mixtape von Hollywood Hank. Mhm. Und da ist ein Song drauf, der hat sich auf krankste Art und Weise in mein Hirn eingefressen, weil es so abgründig ist, was der Typ da gemacht hat. Er beschreibt halt aus der Sicht eines, ich glaube, 5-jährigen Mädchens die Vergewaltigung durch den eigenen Vater. Nee, und das Bruder, ist so... Bruder.
Also,
ja.
Also.
Es, du...
Tom, roll das die Kapitel-Kategorie mal wieder ab. Also.
ich lass dich ausreden, sorry. Komm.
Ich war aber mir wirklich unsicher, ob ich das noch hier menschen soll.
Ja,
aber
du warst jetzt so recht unsicher.
Ich denke, du hast die falsche Entscheidung getroffen. Dass das jetzt
also, ich schließe die Kategorie ab, weil ich finde eigentlich, David wär mit dem Tweet-Track ran und er hat schon auf die Kategorie eingespielt. Und ich dachte, er nimmt das gleiche wie ich, weil ich dachte, der Tweet-Track-Run ist 3 Songs auf dem KZ-Promo in der Werbung hintereinander. Hip-Hop ist tot, Deutschland schafft sich ab und küsst mit dem Schwarz einfach hintereinander.
Das geht ja gar nicht.
Natürlich geht's nicht, aber
es gibt ja keine offizielle Reihenfolge.
Ja, aber trotzdem, 3 starke Songs hintereinander, die dich komplett brainwashen.
Ja.
Bruder, inhaltlich trotzdem richtig.
Ja, auf jeden Fall, ich würde sagen, Danke für die Inspirationsquelle, also sowohl dieses Sehen, was ist da drin in dem Buch, als auch das Botten von, wo ist vielleicht eine Leerstelle, die man selber füllen könnte, wird bei mir auf jeden Fall ein Prozess sein, der noch weiter andauert. Also ich habe es bei Weitem noch nicht durchgearbeitet, ich habe jetzt noch maximal geguckt, so doppelt sich das schon was, aber selbst das kann ich nicht garantieren und ich habe da noch einiges vor mir. Geiles Buch.
Ja, sehr, sehr gut. Vielen Dank. Der Archivar, der Sammler.
Der Schreiber.
Jan Wehn.
Für mich Hip-Hop-Journalist.
Perfekter Übergang jetzt eigentlich, um in die Retro-Kategorie reinzustarten, oder?
Ich würde sagen, genau das machen wir. Wir sprechen jetzt gleich über das Album 1992 Day von Lord Folter. Die Folge kommt am 15. Juni raus und so geht der Teaser.
Noch viel mehr gefühlt und noch viel mehr aufgesogen und
ich glaube, ich habe hier gerade so einen, den Untergrundkünstler Lord Folter gespottet.
Papa war ein G, in seinem Schatten ist es kühl.
Da legt er auf einmal los und ist brutal.
Aber die erste Line, das wäre auch was Gutes für das verbale Style-Kollektiv gewesen.
Sind aber so krasse Zeilen drin.
Ich habe einfach Lord Folter 1992 Day zum Album der Woche bei Juice erklärt, weil ich irgendwie konnte.
Ich weiß, dass ich damals recht begeistert war.
Ist so viel sich selbst geißeln. Ne? Also Lord Folter ist auch irgendwie der perfekte Name für diesen Künstler.
Passt auf, meine Freunde. Wir haben gerade über die Kategorie gesprochen. Das war sehr schön. Ihr habt ja gerade auch wahrscheinlich den Teaser gehört. Und ich habe ja vorhin, als wir den Big Four gesprochen haben, habe ich über die Todesliste gesprochen. Und die Juicy P, die 91. Und auch in diesem Fall hat mich der German Rap Subreddit und Threads, die vor 2 Jahren aufgemacht haben, nicht enttäuscht.
Niemals enttäuscht.
Ich weiß nicht genau, ob wir das in Gänze reinbringen können oder ob David das vielleicht verschneiden will. Aber ich habe ja gesagt, dass ich einen Outreach gemacht habe und ich habe während diese Folge gelaufen ist, eine Antwort bekommen.
Stark.
Und wir hören jetzt live zusammen in die Todesliste-Version auf Geil. Der Juice rein und wir gucken mal, ob ich recht hatte oder nicht.
Ich hab die Juice vergöttert. Ich hab mir jedes Heft gekauft. Auch die Wicked und die Backspin. Ich hab an etwas geglaubt. Ich habe jeden Leserbrief gelesen. Alles. Jede Review. Doch es ist vorbei. Alles ist vorbei. Meine Todesliste. Yes. seht, dass ich am Ende meiner Nerven bin. Doch vorher muss ich einen von euch unter die Erde bringen.
Stefan.
Du bist der Chef, machst auf Boss in jedem Meeting. Ich wusste nichts davon, doch die Juice ist Anwalts Liebling.
Shirin.
Komm, bring Deutschrap in die Top 10. Doch dein MySpace-Profilbild versaut mir die Top Friends.
Joe.
Immer gestylt, bling bling, Motherfucker. Nur wegen dir steht das Wort Fashion auf dem Cover.
Kid Köhler.
Du bist cool und verdienst die Scheiße auch. Du haust ab und jetzt macht die Juice CD eine Frau. Ich will rappen, ich will raus, ich will hoch hinaus. Doch Marc Leopold Seder zerstört meinen großen Traum. Niemand sieht hier meine Frost. Einer von euch steht ganz oben auf der Todesliste. Ich lese dieses Blatt bis zum bitteren Schluss. Einer von euch steht ganz oben auf der Todesliste. Verdammt, ihr tötet mein Verstand. Einer von euch steht ganz oben auf der Todesliste.
Insanity.
Ey, liebe Grüße an Conscious Fault 8800, dass er mir das jetzt einfach geschickt hat.
King.
Du bist der Grund, warum diese Szene funktioniert, weil einfach die Leute, die gibt's, die haben es archiviert, die haben es am Start, die Antwort innerhalb von einer Stunde, Legenden.
Ja.
Geil.
Rap geil.
Ja. Ich find's auch gut, dass ich mich selber geklärt hatte in dem Moment und mir das nicht ausgedacht habe und dass das wirklich so war.
Ja, stimmt.
A rare
stimmt.
Underground.
Stimmt. Einfach den Fact-Check bestanden.
Ja, nee. Und selber den Fact-Check eingeleitet. Da können einige Politiker noch davon lernen.
Extrem starke Big Four-Menschen von vorne. Extrem starke Auflösung. Jetzt wirklich danke an Deutsche
ja, Archivare. Ich kannte dann doch ein paar, aber viele halt auch nicht. Am Ende wurde man nochmal sehr dicht mit vielen, die ich kannte.
Ja, voll.
Julian Gupta. Man weiß auch nicht, was die alle jetzt heute machen.
Naja, bei manchen weiß man es schon, aber ich möchte jetzt auch nicht drauf eingehen.
Okay, ey.
Ich würde sagen, stark. Weil wir nicht in unsere liebste aller Kategorien gehen, die mit dem
Honorable
Titel...
Honorable Mentions.
Exakt.
Oh ja, yeah.
Bobo. Weil... Jeez. Ich bin ja vorhin schon bold reingegangen mit, es ist kein relevantes Album rausgekommen diesen Monat, aber es ist natürlich extrem relevante Single-Musik rausgekommen diesen Monat. Und ich würde mal anfangen mit Fact Designer Bitch, einem Song von Miss Bashful zusammen mit meinem aktuellen Lieblings-Ami-Rapper Chris Dillinger.
Wild.
Ja, der macht sowieso gerade den hängs gebliebenen Rap und ich kann auch Miss Bashful, die hat nämlich auch ein Album raus, wo der Song drauf ist, absolut empfehlen. Habe sie damals, also kennengelernt, ihre Musik kennengelernt über die gemeinsame Mucke mit MCRT, aka McNazi von Life from Earth früher zusammen. Die haben ein sehr cooles so Ghetto-Tag-Album gemacht und ja, sie macht weiterhin sehr coole, lustige Mucke. Kann empfehlen, checkt den Scheiß out, checkt Chris Dillinger. Und ich gehe auch noch auf eine weitere Rapperin, jetzt Deutschrap, und zwar zu Sarah 4K, die ihre Single 3D rausgehauen hat, das habe ich auf die Playlist gehauen. Mhm. Und mittlerweile aber auch das zugehörige Tape, Mixtape-Album Okay, Volume 1.
Okay.
Der bekannte Ausruf von Sarah 4K. Ich kann ihn nicht so gut nachmachen, weil da brauchst gewisse Effekte. Das muss auch noch so ein bisschen nachhallen, das muss so ein bisschen kommen. Also so, okay. Sie hat auch so ein bisschen so eine Reibeisenstimme, wenn sie richtig macht. Ich kann das gar nicht so gut, aber sie kann gut. Genau, würde auf jeden Fall empfehlen, dort reinzugehen. Es gibt lustige Songs wie Autoscooter oder Clean Girls oder Spring Break oder Puta Madre. Ja, sowas halt. Check diese.
Ordentlich Druck dahinter. Ja,
yo, das stimmt.
Ich gehe weiter mit einem Song, der auch zu einem Album gehört, was, glaube ich, auch ziemlich gut ist. Ich habe nur leider noch nicht richtig die Chance gehabt, es komplett durchzuhören. Aber wir hatten vor einiger Zeit schon mal über Jovan gesprochen. Der hat sein Album Step rausgebracht. Und davon haben wir den Song Hometown, den ich sehr cool finde, weil das muss man erstmal hinbekommen, mit einem gewissen Swagger Darmstadt zu repräsentieren. Und er bekommt es lässigst hin. Hat mir schon sehr gut gefallen und ich werde auch demnächst nochmal ein bisschen mehr in dieses Album reingehen. Euch dann vielleicht noch mehr berichten.
Ja, geil. Ich habe irgendwie,
das war's,
beim Hören dieses Songs, mein Fokus war eher drauf, ah ja, er sagt ja, er kommt halt aus Rhein-Main und das bleibt seine Heimat. Aber jetzt meinst du Darmstadt? Ja, das ist schon schwieriger zu repräsentieren als Rhein-Main-Gebiet im Hip-Hop.
Ja.
Ja, von mir, Karneval der Kulturen von PA69, produziert von den Drunken Masters.
Der geht ja ganz geil dumm.
Extrem geil dumm und das ist auch so, da ist so ein bisschen Abstand zum Karneval der Kulturen, auch Faszination, auch nochmal so ein bisschen so, ja, ich sag mal so, Nazi-Scheiße irgendwie persiflieren, starker Song. Und ich habe gerade gesehen, ich habe auch noch einen Mauli-Song drauf gemacht, Berlin Blues.
Ich glaube, ich fand den im Moment, als ich den gehört habe, sehr lustig und irgendwie sehr fühlend, aber mehr weiß ich auch nicht mehr dazu. Das ist, wie es ist.
Ich fand den auch wieder sehr stark, genauso mit so einer Mauli-Bissigkeit. Bin dadurch auch nochmal in den großartigen Song Unsichtbar auch reingegangen.
Danke, dass du mehr weißt.
Ja. Na, das ist jetzt auch
nicht. Habt ihr noch was?
Ich sag noch von Bangerfabrik Axe und Leggings. Der geht auch einfach wieder dumm. Der macht auch Spaß. Und Berkan bringt wieder neue Musik raus. Und teilweise fühle ich es nicht so sehr. Aber der Es tut nicht mehr weh fand ich ganz geil, weil er hat früher immer so, oh, es tut weh, in Bezug auf Beziehungen sind kaputt gegangen, irgendwie habe ich da einen großen Herzschmerz und sowas gehabt. Und jetzt greift dieser Song das fast ein bisschen wieder auf, aber macht auch noch den größeren Zusammenhang mit sich Ausländerfeindlichkeit und vielen Stimmen von außen, die kritisch sind, auseinanderzusetzen und jetzt aber zu sagen, nee, ich bin fein mit mir geworden und aus so einem Modus heraus habe ich auch sehr viel Bock, neue Musik nochmal von ihm zu hören, was er demnächst auch veröffentlichen wird. Mal schauen, ob wir da noch weiter reingehen.
Cool, nice. Super. Dann war's das, oder? Das war's.
Einfach wow. So.
Leute,
Speedrun durch unsere aktuelle Folge.
Peng, peng.
Nur 3:20 Playtime.
Ist das wirklich so lang gewesen?
Nein, heute war es
wirklich nicht. Es war doch nicht so lang. Also
heute ging klar. Deswegen machen wir jetzt noch verdichtet. So eine Minute dumm labern, wo ihr jetzt entscheiden könnt, ob ihr jetzt schon wegschaltet oder ob ihr jetzt
weißt du, was ich echt schade finde bei dieser Geschichte mit der Todesliste über Juice-Redakteure?
Ha?
Jan Mehn, not mentioned.
Aber war wahrscheinlich halt, noch ist halt die da. Frage, ob er da schon gearbeitet hat. Ja, genau. Und schon profiliert genug war. Du musstest ja schon auch.
Also da war, also ich glaube, da ja wurden gerade echt Fotografen genannt und so weiter. Da muss man schon wirklich sehr deep in die Thematik sein, dass.
Ja, ja.
Aber schon
random Side-Track. Die Sache ist, müsste man halt Martin aka Materia mal fragen, aber ich würde nichts,
weiß der auch nicht mehr,
ungerner tun, als Martin aka Materia zu fragen.
Boys, schön wieder zurück zu sein. Ich freue mich sehr und freue mich aufs nächste Mal.
Frrrr. Pow, pow.